Ein herzliches Grüß Gott wünsche ich euch alle zur 91. Lehreinheit der Bibelschule für Menschenspezialisten. Neutestamentliche Lebensschule. Es geht um die Frage, weißt du wirklich, was Gott aus dir gemacht hat? Was er für dich getan hat? Was dabei aus dir geworden ist, weil er das am Kreuz von Golgatha für dich ein für allemal erledigt hat. Das Kernthema der Menschheit ist, weißt du, wer du bist? Wie sieht dich Gott? Sieht er dich in Christus oder sieht er dich noch außerhalb von ihm? Irgendwo mit den Heidenvölkern, ja, ein bisschen religiös und ein bisschen versuchen, brav zu sein. Nein, wir müssen, Freunde, das ist der Kern der ganzen Sache. Weißt du, wer du bist? Wir haben in den letzten beiden Stunden, glaube ich, darüber gesprochen, was ist das Herz? Das Herz ist der Ort, wo der Geist des Menschen sich trifft mit der Seele des Menschen, verbindet. Und daraus entsteht etwas, was andere Menschen von dir, mit dir erleben. Das Herz ist der Ackerboden, wo jedes Samenkorn, wenn es drauf fällt, entscheiden kann oder nicht entscheiden kann, was aus dem Samenkorn wird. Aber von der Beschaffenheit des Ackerbodens, des Herzens des Menschen, ist abhängig, welche Frucht bringst du, welche Frucht trägst du, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Weißt du wirklich, wer du bist? Ich meine, nicht im Hirn. Ist es für dich Offenbarungserkenntnis in deinem Herzen geworden? Offenbarungserkenntnis. Du beginnst zu handeln danach, obwohl du es mit deinen menschlichen Augen nicht sehen kannst. Beginnst du zu handeln, zu sprechen, wie Gott handeln und sprechen, sprechen und handeln würde. Stell dir mein Leben vor. Du lässt dich einfach fallen in die Hand Gottes. Du lässt dich fallen. Keine Angst mehr, keine Sorgen mehr. Du bist in der Hand Gottes, gibt keinen Grund, sich um irgendetwas zu sorgen. Du musst nicht mehr alles kommentieren, du brauchst nicht auf alles eine Antwort haben. Du bist nicht für alles zuständig, was draußen in der Welt passiert, brauchst dich daher auch nicht ärgern. Stell dir das Leben vor, du hast keine Schuldgefühle mehr, absolut keine Schuldgefühle. Deine Schuld ist getilgt, keine Verdammnisgefühle mehr, keine Schuldgefühle mehr, keine Minderwertigkeitskomplexe mehr. Weißt du, wie Menschen es gibt, gerade unter religiösen Leuten, die Minderwertigkeitskomplexe haben? Minderwertigkeitskomplexe. Auf der einen Seite behaupten, ich bin in Christus, Christus lebt in mir, und auf der anderen Seite habe ich Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich mit weltlichen Menschen zusammenkomme. Freund, du passt etwas nicht in der Offenbarungserkenntnis. All deine Schuld ist getilgt. Du brauchst überhaupt keine Minderwertigkeitskomplexe, und egal, was du jemals früher angestellt hast, er hat alles für dich erledigt. Alles. Alles für dich erledigt. Stell dir vor. Du ärgerst dich über nichts mehr, weil du bist für alles zuständig. Und wenn es etwas gibt in deinem Leben, wofür du zuständig bist und einen Grund zum Ärgern hättest, dann übergibst du das sofort dem Heiligen Geist. Du übergibst es dem Herrn, er kümmert sich darum. Werft alle eure Sorgen auf ihn, er kümmert sich um euch. 1. Petrus 5,7. Freund, wir müssen lernen zu leben, wie Königskinder leben. Nicht wie Sklaven leben, sondern wie Kinder des Königs leben. Im Reich Gottes. Gesandte an Christi Stadt, Botschafter an Christi Stadt auf dieser Erde. Licht in der Finsternis. Licht fürchtet sich nicht vor der Finsternis. Wir sind Licht in der Finsternis und wir sind das Salz der Erde. Das heißt, wenn wir sprechen, macht es den Unterschied in dieser Welt da draußen. Wir salzen die Suppe, damit sie gut wird. Und dem Teufel versalzen wir die Suppe. Und dann wird er fliehen. Ich kann das sagen. Dieser Lifestyle, der ist so attraktiv, so attraktiv. Und die meisten Menschen verwechseln das alles mit Religion, kenne ich schon, habe in der Kirche schon mal gehört, hat nichts gebracht und versuchen sich immer selbst zu erlösen. Ich muss noch braver werden und, und. Und von dieser Last muss ich noch frei werden. Und diese Abhängigkeit, die muss auch noch frei werden. Also von dem muss ich noch geheilt werden und, und. So laufen religiöse Leute durchs Leben und wundern sich, dass sich niemand für ihre Botschaft interessiert. Ich habe in der letzten Stunde schon angekündigt, dass wir uns jetzt einmal ausführlich mit dem Kolosserbrief beschäftigen. Und zwar Vers bei Vers, so wie wir es mit dem Galaterbrief schon vor einigen Wochen getan haben und mit dem Epheserbrief vor einigen Wochen getan haben. Du wirst sehen, wie die Schuppen vor den Augen fallen, was du siehst, was hier geschrieben steht, was Paulus hier geschrieben hat, gesagt hat und Gott es als sein Wort genommen hat, als Wort Gottes. Es ist sein Werk, sein Erlösungswerk, das im Kolosserbrief nur einmal ganz ausführlich punktgenau beschrieben wird. Weißt, Religion ist höchstens ein Schatten dessen, was die Sicht Gottes ist von dir. Höchstens ein Schatten dessen. Je nachdem, in welchen religiösen Kreisen du bist, darf es abhängen, wie viel du vom Reich Gottes schon gesehen und gehört hast und erlebt hast. Religion versucht, die Welt zu retten, und vergisst ganz, dass Jesus sie gerettet hat vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Es gibt so viele Weltverbesserer auf dieser Erde, weil sie gar nicht wissen, dass Jesus bereits alles erledigt hat und es nur eine Möglichkeit gibt, dein Leben zu verbessern. Das heißt, in ihm zu leben, in allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Weil, hast du einmal die Frage gestellt, wir werden hier in Kolosser die Antwort darauf kriegen. Hast du einmal die Frage gestellt, warum das da draußen alles so passiert derzeit? Wer das wohl zugelassen hat oder herbeigeführt hat und warum? Die Frage schon einmal gestellt. Ich kann das kurz und kurz sagen. Wir kommen zu dem Punkt. Ich glaube im Kapitel 2 vom Kolosserbrief. Weißt, vor 500 Jahren gab es die Reformation durch Martin Luther. Eine Kernaussage hat die Welt revolutioniert. Eine Kernaussage 1517, 31. Oktober 1517 an der Schlosskirche von Wittenberg hat Martin Luther ein Blatt Papier hingehängt. Er ist mit zitternden Knien, vier Nägeln und einem Hammer über den Schlossplatz gegangen. Wir sehen heute noch, wie er da drüber geht. Und ich habe ja jahrelang in Lutherstadt Wittenberg gelebt und gepredigt. Ich kenne die Stadt wirklich. Durch und durch. Und auch die religiösen Geister, die sich dort herumtreiben, habe ich alle kennengelernt. Der eine Satz, 95 Thesen, aber der eine Satz, der diese 95 Thesen zusammenfasst, war es: Nicht aufgrund der Werke, durch Ablässe kaufen, sind wir gerettet, sondern aus Gnade durch Glauben. Sag mal, aus Gnade durch Glauben. Die Gnade Gottes ist bereits gegeben für jeden Menschen auf dieser Erde. Erleben tut es der, der es auch glaubt, dass er begnadigt ist. Und es wird nur dann eine neue Reformation geben, aus dieser verweltlichten Kirche rauskommen, aus dieser religiösen, verweltlichten Kirche rauskommen, wenn wir erkennen, was er aus uns gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Aufgrund dieser Gnade, von der Martin Luther gesprochen hat, und aufgrund dieses Glaubens, von dem Martin Luther gesprochen hat. Die Frage ist nur, glaubst du das? Das ist das Einzige, was zählt. Einzige, was zählt. Alle die, die vor 500 Jahren geglaubt haben, dass sie aus Gnade gerettet sind und nicht aus toten Werken Ablässe kaufen mussten und. Du kennst vielleicht die Geschichte von Martin Luther. Aus Gnade durch Glauben, durch diese Menschen wurde die Welt revolutioniert. Ich bin jetzt seit 42 Jahren in Amerika tätig. Ich kenne viele, viele Jahre dort gelebt. Ich kenne Amerika, auch den geistlichen Bereich in Amerika kenne ich gut. Freund, Amerika, wenn du das willst, viele Menschen wissen es nicht, wurde gegründet, die Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika wurde aufgebaut von den Lutheranern, die geflohen sind nach Nordamerika vor 400-500 Jahren, weil sie sich nicht rekatholisieren lassen haben, machen haben lassen. Nur zu dem Zeitpunkt gab es so jahrelang, jahrzehntelang den Satz, der wird schon wieder katholisch werden. Freund, und viele sind nicht katholisch geworden, nicht zurückgegangen in die ablassverkaufende Kirche, sondern sind lieber ins Ausland gegangen und haben eine ganze Nation aufgebaut. Das ist der Background der Vereinigten Staaten von Amerika. Weißt, wir wundern uns oft, warum ein Kontinent mit 50 Bundesstaaten so friedvoll nebeneinander leben kann. Und in Europa sind 27 Staaten und die bringen nichts zugange. Hast du die Frage schon mal gestellt? Wenn Gott in einer Sache ist, dann funktionieren die Dinge. Warum wir derzeit den Kuddelmuddel in Amerika haben, den lesen wir noch im Kolosserbrief und in der Offenbarung. Das ist eine Folge von gewissen Dingen, die ich dir genau zeigen kann. Nicht meine Idee, steht hier in der Schrift. Kolosser Kapitel 1, wir fangen beim ersten Vers an. Paulus, durch den Willen Gottes, Apostel Christi Jesu und der Bruder Timotheus, an die heiligen Brüder in Kolosser, die an Christus glauben. Also der Brief ist gerichtet an all jene, die an Christus glauben. Das ist kein Brief für die Heidenvölker. Für die, die an Jesus Christus glauben, musste er diesen Brief schreiben. Und das Erste, was Paulus immer sagt in seinen Briefen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das Erste, was er immer sagt, so beginnt er jeden Brief. So beginnt Paulus jeden Brief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Der Brief ist gerichtet an die, die an Christus glauben. Die anderen können mit diesem Text nichts anfangen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wird dieser Brief an die Kolosser, wird dir die Augen öffnen. Es wird wie Schuppen von deinen Augen fallen. Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater Jesu Christi, unseres Herrn, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Also das Gebet ist immer ein Dankgebet. Denn wir haben von euch, und warum ein Dankgebet? Weil sie wissen, es ist bereits geschehen, und wenn was bereits geschehen ist, bleibt mir nur mehr über zu danken. Wir danken Gott, dem Vater Jesu Christi, unseres Herrn, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung für euch bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das zu euch gelangt ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst, seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und die Wahrheit erkannt habt. Noch einmal. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das zu euch gelangt ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen habt. Es ist ein Gnadenevangelium. Und die Wahrheit, Jesus Christus ist die Wahrheit, erkannt habt. Es ist immer die Gnade, von der alles ausgeht. Ohne Gnade wären wir nicht das, was wir sind. Aus eigener Kraft konnten wir das nicht erlangen. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, steht im Epheser Kapitel 2. Damit keiner sich rühmen kann, damit keiner sagen kann, ich hab's geschafft, ich bin besser als du. Nein, es ist Gnade. Gnade ist für alle gleich. Du musst sie nur im Glauben annehmen. Da tun sich manche ein bisschen schwer, Geschenke anzunehmen. Das Gnadengeschenk anzunehmen. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Nimm's einfach an, egal um welchen Bereich deines Lebens es geht. Nimm's einfach an. So trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es vom Epaphras, unserem geliebten Mitarbeiter, gelernt. Er ist an unserer Stelle ein treuer Diener Christi. Und er hat uns auch von der Liebe berichtet, die der Geist Gottes in euch gewirkt hat. Also, dieser Epaphras hat den Paulus ständig informiert, was sich in der Gemeinde in Kolosse so alles tut. Geht immer um Gnade. Gnade ist das Zentrum, vergiss es nie. Seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten, dass ihr in aller Weisheit und Einsicht, die der Geist schenkt, den Willen des Herrn ganz erkennt. Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist und in allem sein Gefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit viel Kraft, damit ihr in allem Geduld und Ausdauer habt. Wir sollen ein Leben führen, das dem Herrn würdig ist, Gott gefällig ist, und wir sollen Frucht bringen, damit andere Menschen etwas davon haben, dass es uns gibt. Frucht. Was haben andere Menschen davon, dass du Christ bist? Die Frage schon mal gestellt? Was haben andere Menschen davon, dass du Frucht hervorbringst? Welche Art von Frucht bringst du hervor? Wir müssen fruchtbar sein. Vielleicht gehen wir schnell einmal zum Johannesevangelium, Kapitel 15. Wir haben das schon einmal besprochen in den letzten Stunden, aber das verträgt es, x-mal zu wiederholen. Ich bin der wahre Weinstock, Vers 1, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneide ich ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Es geht ums Frucht bringen. Was haben andere Menschen davon, dass es den Kirschbaum gibt? Kirschen haben sie davon. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Hast du die Frage schon mal gestellt? Was haben andere Menschen davon, dass du Christ bist? Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Das Wort Gottes reinigt und heiligt uns. Jesus ist das Wort, haben wir besprochen. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur wenn sie im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Nicht mit mir unterwegs. In mir, er in mir und ich in ihm. Christsein heißt er in mir und ich in ihm. Nicht ich hab mehr lieb den Herrn, aber tu und tue, was ich mag. Dann lebt er nicht in dir. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, so nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, sagt er. Ihr seid die Reben, nicht umgekehrt. Wer in mir bleibt und wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. denn getrennt von mir, steht hier, könnt ihr nichts vollbringen. Wenn du Frucht bringst, aus dem Weinstock kommen, dann ist es automatisch ein gottgefälliges Leben. Das gefällt deinem Vater im Himmel, wenn du fruchtbar bist, wenn die Menschen viel davon haben, dass es dich gibt, wenn du ein Erlebnis bist für andere Menschen, wenn sie dir begegnen, musst du ein Erlebnis sein. Weil das Leben in dir lebt, musst du ein Erlebnis sein. Jesus Christus ist das Leben. Er lebt in dir, daher bist du ein Erlebnis. Er lebt dich. Nicht nur er lebt in dir, er lebt dich. Du lässt dich von ihm leben und daher bist du ein Erlebnis. Okay? Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist und in allem sein Gefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken, gute Werke, Frucht bringen, nicht gute Werke tun, um errettet zu werden, das bist du aus Gnade, sondern gute Werke tun, um andere zu segnen, Frucht zu bringen, die segnet. Ein Kirschbaum, der spitzen Kirschen hervorbringt, ist ein Segen für die ganze Verwandtschaft. Wenn der Kirschbaum keine Kirschen hervorbringt, bleibt die Verwandtschaft zu Hause, kommt nicht auf Besuch. Okay? Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das einzige Wachstum, das in uns wirklich zählt, ist Wachstum in Erkenntnis. Weißt du wirklich, wer du bist in Christus? Wird dir das immer klarer, dass du Sohn Gottes bist, König? Jesus ist der König aller Könige. Du bist ein Königskind. Wird es immer klarer, dass du im Reich Gottes lebst und nicht in der religiösen Wüste? Okay? Wichtig. Ich möchte euch wirklich helfen, ein souveränes Leben zu leben, weil Christus in dir lebt und du in ihm und du dich von ihm leben lässt und du ein Erlebnis bist. Daher. Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit viel Kraft, damit ihr in allem Geduld und Ausdauer habt, mit Freude. Geduld und Ausdauer bringt Freude, stellt euch vor. Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit viel Kraft. Du möchtest doch immer mehr Power haben, oder? Du möchtest doch immer mehr Kraft haben. Du möchtest doch mehr Power haben. Stimmt's? Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit. Wir haben keine Ahnung, was Herrlichkeit bedeutet. Ja, die Welt da draußen sagt, es war aber herrlich gestern. Ein müder Abklatsch. Die Herrlichkeit Gottes ist die Gegenwart Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, das Leben Gottes in deinem Herzen. Die Herrlichkeit. Und daraus kommt die Kraft. Sag nicht, ich bin so schwach, ich bin so schwach, ich bin so schwach. Sei dir bewusst der Herrlichkeit Gottes in dir. Sei dir bewusst, Gott lebt in dir. Philipperbrief steht, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Die Herrlichkeit Gottes macht mich mächtig. Die Gegenwart des Allmächtigen macht mich mächtig. Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit viel Kraft. Sag mal, viel Kraft. Damit ihr in allem Geduld und Ausdauer habt. Manche haben zu wenig Geduld. Gestresst, gestresst, gestresst. Alles muss viel schneller gehen. Ich weiß, wovon ich rede. Und wenn du ständig dich stressen lässt, weil es schneller gehen muss, verlierst du die Freude. Wenn du die Freude verlierst, verlierst du die Power. Denn die Freude des Herrn ist meine Kraft, sagt er. Die Freude des Herrn ist meine Kraft. Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit viel Kraft, damit ihr in allem Geduld habt. Geduld, ruhig bleiben. Ganz einfach ruhig bleiben. Und Ausdauer steht auch noch dabei. Die Dinge dauern wahrscheinlich etwas länger, als was du dir wünschst. Du wünschst dir vielleicht schon im März die Kirschen, wenn du die Blüten siehst, aber die dauern halt ein bisschen länger. Ja. Die Sache braucht seine Zeit zum Reifen. Wenn Gott dir etwas verspricht, verheißen hat, du es angenommen hast, dann vergeht vielleicht ein bisschen Zeit, wo die Dinge heranwachsen. Heranwachsen. Du bestellst vielleicht im Internet dir einen Computer. In dem Moment, wo du ihn bezahlt hast, gehört er dir. Aber er ist noch nicht da. Er muss nämlich heranwachsen mit der Post. Sei ausdauernd, geduldig, bleib dran. Nur weil es morgen nicht passiert oder übermorgen, bleib dran. Vertrau auf den Herrn. Lass dich nicht stressen. Ich bin durch all diese Tiefen gegangen. Bis ich draufgekommen bin, in der Ruhe des Herrn. In der Ruhe liegt die Kraft. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser, Psalm 23. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Am Wasser. Grüne Auen, Ruheplatz am Wasser. Psalm 23, kein Mangel. Und du kannst es dort gut gehen lassen. Der Herr führt dich. Du hörst seine Stimme am Ruheplatz. Wenn es ganz ruhig ist, hörst du die Stimme Gottes. Wenn du natürlich ständig andere Sachen machst, wie sollst du denn dann hören, wenn du ständig neben dir den Radio laufen hast oder den Fernseher? Wie sollst du denn hören? Wie sollst du denn die Stimme Gottes hören? Dann sagst du dir, mit mir spricht er nicht. Nein, er spricht schon, nur gibt zwei Gründe. Vielleicht ist es zu laut in deinem Leben. Vielleicht ist es zu laut in deinem Leben. Oder du hast dein Empfangsgerät nicht richtig eingeschaltet. Freund, du brauchst nicht Bayern 3 anrufen, weil dein Radio nicht geht. Weil du das nicht empfängst, jetzt, was da im Programm steht. Du brauchst nicht Bayern 3 anrufen. Verstehst? Die Antwort, die dir geben soll, wir sind auf Sendung. Wir reden gerade. Was ist notwendig? Du musst Feintuning machen. Du musst dich als Empfangsgerät feintunen. Richtig einstellen. Und dann hörst du die Stimme von Bayern 3. Weil genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Gott spricht ständig mit dir. Du hast einen permanenten Kommunikationspartner. Wenn du seine Stimme nicht hörst, liegt es nicht an Gott. Du hast den Radio nicht eingeschaltet. Sein Empfangsgerät vielleicht am falschen Sender, vielleicht auf Tatort gestellt. Ich weiß es so nicht, was dich so bewegt, wenn du Fernsehapparat einschaltest. Musst du selber wissen. Aber ist ja logisch, wenn du dich nicht in die Ruhe begibst, dran bleibst, geduldig bist, ausdauernd bist, dran bleibst, wirst du die Stimme Gottes nicht hören. Brauchst du aber nicht beklagen. Geh mal in die Ruhe. Verzichte mal auf den Fernsehapparat. Verzichte auf alle die Lärmquellen in deiner Wohnung. Verzichte mal drauf. Vielleicht ist es notwendig, dass du mal auch die Lobpreismusik ausschaltest. Es gibt eine Zeit für Lobpreismusik, spitze. Aber es gibt auch eine Zeit für die Stille, wo Gott spricht direkt zu dir. Aber die Leute glauben, ich höre immer Lobpreismusik. Wieso erfüllt der Herr meine Gebete nicht? Wenn ich immer Lobpreismusik höre, Freund, es ist verrückt, wenn du denkst. Er will zu dir sprechen, in dein Herz hineinsprechen. Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Dankt dem Vater mit Freude. Sag mal Freude, nicht frustriert. Dankt dem Vater mit Freude. Weißt du, wie sich der freut, wenn du mit Freude kommst? Dank dem Herrn mit Freude. Dank, immer wieder hörst du in der Bibel, dank dem Herrn, tausendmal öfters, dank dem Herrn, als bittet darum. Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Mentor gehabt, mehrere Jahre in Amerika, Kenneth Hagin, vielleicht kennt ihn jemand oder den Namen jemand, viele Bücher geschrieben, über 100. Und ich bin auch in seine Schule gegangen, 2 volle Jahre in sein College gegangen. Ich habe den Mann buchstäblich erlebt, wie er tickt. Freunde, ich habe ihn ganz selten beten gehört. Ein Bittgebet. Ganz, ganz selten habe ich gehört ein Bittgebet von ihm. Er hat immer nur gesagt, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danke, Herr. Danke, Herr. Thank you, Lord. Minutenlang. Ich habe gesagt, stundenlang. Ich war ja stundenlang dabei. Minutenlang. Danke, Herr. Danke, Herr. Warum? Weil Gott bereits alles gegeben hat. Und wenn er bereits alles gegeben hat, bleibt mir nur mehr über zu empfangen und Danke zu sagen. Okay? Dank dem Vater mit Freude, mit Freude, mit Freude. Dankt dem Vater mit Freude. Kürzlich haben wir gefragt, wer muss er denn danken? Muss er dem Heiligen Geist danken oder Jesus danken oder dem Vater danken? Ich habe gesagt, du, denen drei ist das wurscht. Die sind nicht eifersüchtig. Die sind eins, Trinität. Aber das Dankgebet gehört dem Vater. Er hat seinen Sohn geschenkt. Sein Sohn hat den Auftrag ausgeführt, ist auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel und hat uns dann den Heiligen Geist gesandt am Pfingsttag. Dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht. Sag mal, hat. Nicht wird euch einmal fähig machen. Er hat euch fähig gemacht. In die Lage versetzt. Er hat den Weg bereitet. Er hat alles getan. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Wer sind denn die Heiligen? Die Heiligen sind nicht die, die im Vatikan eine Statue bekommen haben. Die mögen auch sein. Ich kann das nicht beurteilen. Aber die Schrift sagt, alle, die zum Leib Christi gehören, sind die Heiligen in Christus. Der Heilige, der Leib von dem Heiligen Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der Himmel und Erde regiert und herrscht. Und wenn du ein Teil seines Leibes bist, dann bist du ein Heiliger. Weißt, der Heilige hat nicht nur einen Kopf. Christus ist das Haupt. Der Heilige hat nicht nur einen Kopf. Er hat einen Leib. Und nicht nur der Kopf ist heilig, auch sein Leib ist heilig. Gehen wir noch einmal zum Epheser. Wir haben das schon öfters besprochen, aber manche brauchen es öfters. Epheser Kapitel 1. Fangen wir Vers 22 an. Alles hat er ihm, diesem Jesus Christus, zu Füßen gelegt. Und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche. Kirche heißt Leib Christi. Leib Christi heißt Kirche, im Griechischen heißt es Kirche. Gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Weil nicht nur das Haupt ist erfüllt von dem, der das All ganz und gar beherrscht, sondern sein Leib ist auch erfüllt von dem, der das All ganz und gar beherrscht. Und hier steht, dank dem Vater mit Freude im Kolosser 1, Vers 12, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Wir sind im Licht. In Christus bist du im Licht. Er ist das Licht der Welt und hat zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Warum hat er zu uns auch gesagt, dass wir das Licht der Welt sind? Weil wir sein Leib sind, nicht nur das Haupt leuchtet. Sein Leib auf dieser Erde muss leuchten, hat leider vergessen, über Jahrhunderte hinweg zu leuchten. Religion hat Überhand genommen. Vers 13. Er hat uns. Hat uns heißt, es ist bereits geschehen. Der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat uns, was hat er denn? Der Macht der Finsternis entrissen. Wir stehen nicht mehr unter der Macht der Finsternis. Die Finsternis hat keine Macht mehr über uns. Es sei denn, du gibst dir eine, weil dir die Finsternis so gefällt. Manche Leute haben es gern dunkel. Sogar Christen haben es manchmal sehr dunkel. weil sie kein Bewusstsein haben darüber, wer sie aus der Sicht Gottes sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Entrissen, also ein für alle Mal erledigt. Und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat uns bereits aufgenommen in das Reich Gottes. Freund, du kommst nicht erst ins Reich Gottes, wenn du diese Erde verlässt. Das Reich Gottes ist in dich hineingekommen an dem Tag, wo du ihn eingeladen hast. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Okay? Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind aufgenommen. Lass es sacken. Wir leben bereits im Reich Gottes. Die Macht der Finsternis gibt es bei uns nicht mehr. Der Teufel hat keine Chance mehr bei uns. Ich muss euch vielleicht noch eine Zeichnung zeigen. Vielleicht habe ich noch eine von früher da. Hier. Ihr könnt euch erinnern, vielleicht an diese Zeichnung. Moses hat das Volk Gottes rausgeführt aus Ägypten und sollte hineinführen ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließen. Aber in der Wüste sind sie religiös geworden. In der Wüste haben sie so streiten begonnen. Religiöse Leute tun gerne diskutieren und streiten. Katholische, evangelische, Baptisten, Methodisten, Adventisten, Esoteriker etc. hier. Und dann haben sie 40 Jahre Wüstenwanderung gemacht. Aber unser Platz ist im verheißenen Land. Das ist das Reich Gottes, das weiße Land, wo Milch und Honig fließen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Du kannst dich erinnern, vor vielen Stunden, am Anfang der Bibel, schon haben wir uns mit dem Thema ausführlich beschäftigt. Wenn du hier positioniert bist, im Herzen des Vaters, mit dem Sohn sitzt als Leib Christi zur Rechten des Vaters und der Tempel des Heiligen Geistes bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Freund, wo steht da? Die Macht der Finsternis hat keine Macht mehr über dich. Das ist Finsternis. Die religiöse Wüste gehört zur Finsternis. In der Finsternis wird gestritten. Wäre hier Licht, würden sie nicht streiten. Die verschiedenen Gruppierungen. Okay? Das ist das Reich Gottes. Und er hat uns bereits aufgenommen in das Reich Gottes. Vielleicht erlebst du es noch nicht, weil du dich von religiösen Leuten ständig wieder abbringen lässt, konsequent zu sein. Vielleicht triffst du zu viele religiöse Leute jede Woche, die mit dir wieder neue Wüstenrunde drehen. Hier sind wir positioniert im Herzen des Vaters. Zur Rechten des Vaters sitzt sein Leib, der wir sind in Christus. Und wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, der das All ganz und gar beherrscht. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir haben die Erlösung bereits. Wir haben die Vergebung der Sünden. Freund, die deutschen Rechtsanwälte wären froh, wenn die deutschen Gesetze so klar formuliert werden, wie das Wort Gottes. Und dann gibt es Leute, die sagen, die Bibel ist ein Buch mit 7 Siegeln. Nur weil du dein Empfangsgerät nicht eingeschalten hast, nicht richtig eingetunt hast. Verstehst du das nicht? Das ist der Grund. Du hast deinen Platz noch nicht eingenommen. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern von Montag bis Sonntag. Das ist der Grund. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm, in Jesus Christus, wurden alle erschaffen, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. wurde im Himmel erschaffen. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen worden. Es gibt nichts im Universum, was nicht Gott geschaffen hätte. Der Teufel ist kein Schöpfer. Der Teufel hat keine eigene Energie. Er könnte nicht mehr leben, nicht existieren, wenn er nicht Menschen finden würde, die ihm Raum geben, wo er absaugen kann. Verstehst? Du hast zum Beispiel ein Auto. Der Tank ist leer. Du kannst immer weiterfahren. Es sei denn, du findest, und die Tankstelle ist nicht da, die ist weit, weit weg. Wenn du jetzt keine Freunde findest, die Benzin im Tank kommt, die du absaugen kannst, kommst du keinen Schritt weiter. Genauso geht's dem Teufel. Wenn er keine Menschen mehr findet, die er absaugen kann, Energie absaugen kann, ist er total ungefährlich, unwirksam, kann nichts mehr tun. Darum hat der Paulus gesagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Öffne dem Teufel nicht deinen Tankdeckel. Okay? Gott hat alles erschaffen. Alles. Auch den Teufel hat er erschaffen. Aber nicht als Teufel, sondern als Luzifer. Lobpreisleiter des Himmels. Er war einer der Erzengel. Wenn du das nicht weißt, die Story, dann, naja. Ich glaube, wir haben darüber gelehrt. Ganz sicher sogar. Luzifer wurde von Gott aus dem Himmel verstoßen, weil er sich über Gott erheben wollte. Und mit ihm ein Drittel der Engelscharen, die sich von Luzifer schon im Himmel verführen lassen wollten. Das ist der Grund, warum es einen Teufel gibt. Gott hat nicht den Teufel erschaffen, so wie er jetzt ist, als gefallenen Engel. Kannst du das nachlesen? Der Teufel ist ein gefallener Engel. Luzifer ist einer der wie nennen wir die, Erzengel gewesen. Und dann wurde er auf die Erde verstoßen. Und er war eingesperrt in dem Baum in der Mitte, im Paradies. Dort war er gefangen genommen. Und darum hat Gott zu Adam und Eva gesagt, von allen 100.000 Bäumen könnt ihr essen, nur von dem einen nicht. Kannst du auch lesen im ersten Buch Mose. Wenn ihr von diesem einen Baum isst, den ich euch verbiete zu essen, dann werdet ihr sterben, hat er gesagt. Hat Gott zu Adam und Eva gesagt. Und die Eva hat sich verführen lassen. Der Adam hat auf sie nicht aufgepasst, obwohl er ihr Haupt gewesen wäre. Der Adam hatte die Verantwortung dafür, die er nicht wahrgenommen hat. Die haben beide dann gegessen und der Teufel war frei. Und seit diesen circa 6000 Jahren, wütet er auf dieser Erde. Menschen hat es vorher schon gegeben. Manche Christen sagen, das Menschengeschlecht ist erst 6000 Jahre alt. Das stimmt nicht. Der Sündenfall war vor 6000 Jahren. Dieser Hochverratsfehler von Adam und Eva war vor 6000 Jahren. Und Gott hat zu dem Zeitpunkt schon gesagt, no problem, ich habe eine Endlösung. Und die hat er gebracht mit Jesus Christus. Okay. Er ist das Ebenbild dieser Jesus Christus, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch Jesus Christus und auf Jesus Christus hin erschaffen worden. Was heißt das? Erschaffen worden, damit Jesus Christus der Herrscher ist, der Herr ist. Der Vater hat vorgesorgt für seinen Sohn. Sein Sohn ist das Haupt, wir sind sein Leib. Wir sind erfüllt mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. Wir regieren und herrschen auf dieser Erde, nicht der Teufel. Wenn er in meine Nähe kommt, hat er ein Problem. Hat er auch ein Problem, wenn er in deine Nähe kommt? oder gibst du ihm nach mit seinen Verführungskünsten? Freund, du bist selber schuld. Die Antwort heißt, nähere dich Gott. Geh zu Gott, wenn du ein Problem hast, nicht zu anderen, zur Nachbarin, um zu diskutieren drüber. Geh zu Gott, er sagt dir kurz und Gott, was die richtige Antwort ist auf deine momentane Situation. Er ist, Vers 17, er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, steht auch hier im Kolosser. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche, die Gemeinde Gottes ist der Leib. Er ist der Ursprung der Erstgeborenen der Toten. Er ist der Ursprung. Durch die Auferstehung Jesu Christi hat er den Grundstein gelegt, dass wir auch mit ihm auferstanden sind als neuer Mensch. Er ist dieser Welt gestorben, hat den Preis bezahlt und wir mit ihm. Und er ist auferstanden von den Toten und wir mit ihm. Er ist der Ursprung der erstgeborenen Toten. So hat er in allem den Vorrang. Jesus hat in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Um durch ihn, diesen Jesus Christus, diesen Leib Christi, alles zu versöhnen. Versöhnen kommt von Sohn. Bist du schon versöhnt? Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen. Der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Am Kreuz von Golgotha hat Jesus ein für allemal Frieden gestiftet, durch sein Blut, durch seinen Tod. Er ist dieser Welt gestorben. Wir kommen zu den Themen alle noch. Dieser Welt gestorben. Bist du auch dieser Welt schon gestorben? Dann kannst du auch mit Christus auferstehen, zu einem neuen Menschen. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, diesem Jesus Christus, wohnen. Nicht nur im Haupt, sondern auch in seinem Leib, der es erfüllt mit dem, der das All ganz und gar beherrscht. Um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Friede gestiftet. Am Kreuz durch sein Blut. Freund, bist du ein Friedenstifter? Wenn du in Christus bist, musst du ein Friedenstifter sein. Gehen wir mal zum Matthäus, zu diesen Seligpreisungen. Matthäus Kapitel 5, glaube ich. Ja. Selig, selig, selig. Selig, die Frieden stiften, Vers 9. Matthäus 5, Vers 9. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Bist du ein streitsüchtiger Diskutant? Oder bist du einer, der Frieden stiftet? Dann wirst du Sohn Gottes genannt werden. Frieden stiften. Okay? Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, diesem Leib Christi, Haupt und sein Leib wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Es gibt nur eine Versöhnung, die geht durch den Sohn. Geh nicht durch die Gegend und du zwei Nachbarinnen, die ständig streiten, miteinander versöhnen. Du bringst höchstens einen Waffenstillstand zu Wege. Das Höchste, was du zusammenbringst, ein Waffenstillstand. Aber Waffenstillstand hat nichts mit Frieden zu tun. Und schon gar nichts mit Versöhnung. Um durch ihn alles zu versöhnen. Wenn jemand versöhnen möchtest, dann bring sie beide zu Jesus Christus. Und wenn sie beide in Christus sind und richtig gelehrt werden, nicht religiös gelehrt werden, sondern Reich Gottes gelehrt werden, dann werden die zwei Nachbarn, die zwei Streitteilnehmer, wer immer das ist, zwei Brüder, zwei Schwestern etc., sie werden versöhnt, Frieden haben. Wunderbar. Der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Also wir haben erst 20 Verse jetzt vom ersten Kapitel vom Kolosser. Du kannst dir vorstellen, was da alles drinsteht in den ganzen 5 Kapiteln, glaube ich sind es, 4 Kapitel, was da alles noch kommt. Saug es auf. Vers 21. Auch ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber. Ich kann das von mir behaupten. Ich stand ihm fremd gegenüber. Feindlich, ja. Ich habe nicht recht für den Hut gehabt mit ihm. Ich bin katholisch aufgewachsen, war Ministrant. Aber wie ich dann groß geworden bin, war nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Denn euer Sinn, ihr standet ihm feindlich gegenüber, denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Unser Sinn. Das, was sich in der Seele so abspielt, was du dir erinnern kannst, in der Seele so abspielt, wenn sich der Heilige Geist trifft oder Geist der Welt sich trifft mit einer verdorbenen, verschmutzten Seele. Denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt. Jesus hat uns durch seinen Tod versöhnt. Um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich treten zu lassen. Doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung wieder abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium verkündet. Ihr habt es gehört und ich, Paulus, diene ihm. Gehen wir zurück zum Vers 23. Doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten. Unerschütterlich. Egal was passiert, lass dich nicht abbringen. Religiöse Geister sind da spezialisiert drauf, dich in religiöse Diskussionen zu verwickeln. Lass dich nicht abhalten davon, abbringen. Unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten. Festhalten an dem Glauben Jesu Christi und was er aus dir gemacht hat und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. Dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Weil es gibt so viele Menschen draußen, die tun alles, um dich abzubringen. Du entscheidest, machst eine kerzengerade Entscheidung, noch einer solchen Bibelschulstunde oder während einer, dann gehst du wieder hinaus zu deinen Kegelfreunden oder sonstigen Freunden und die haben nichts Besseres zu tun, als dich wieder abbringen, abzubringen. Gehst du mit deinen alten Freunden und die bringen dich wieder ab und du kriegst es gar nicht mit. Am Anfang, Freund, wenn ein Flugzeug unterwegs ist, mit Destination New York, sagen wir, und über London wird's ein bisschen abgebracht vom, nur ein bisschen, kriegt's gar nicht mit. Und auf einmal landet es nicht in New York, sondern auf Neufundland. Dort, wo sie den Weg verlassen hat, hat sie es nur gar nicht mitgekriegt. Du kriegst es auch vielleicht erst später mit, dass du den Weg wieder verlassen hast. Und auf einmal landest du wo du nie landen wolltest. Du hast deine Destination verpasst. Deinen Bestimmungsort. Passt. Dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium verkündet. Ihr habt es gehört. Steht hier. Lesen wir weiter, Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänzt sich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Freunde, was fehlt denn noch in den Leiden Christi? Er hat gesagt, es ist vollbracht. Aber weißt du, was noch fehlt, was er den Jüngern dann aufgetragen hat? Geht hin in alle Welt und bringt den Menschen die gute Nachricht. Das ist das, was noch fehlt. Von dem spricht hier der Paulus. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Wenn du beginnst, dieses konsequente Evangelium zu verkündigen, wenn du das beginnst, dieses konsequente Evangelium zu verkündigen, dann wirst du Leiden haben, Leiden der Verfolgung. Das wird den Menschen nicht gefallen, schon gar nicht den religiösen Leuten. Freunde, ich habe 8 Monate lang in Lutherstadt Wittenberg jeden Tag ausnahmslos 2 Veranstaltungen gehabt. 10 Uhr Vormittag, 7 Uhr Abend, gepredigt im Zentrum der Lutherstadt Wittenberg in der Lutherstraße 15. Die Menschen sind aus ganz Deutschland gekommen. Meistens nicht sehr viele, aber das macht ja nichts. Ich habe gepredigt, es hat mir gut getan. Und ich habe ein konsequentes Evangelium gepredigt. Das war vor über 20 Jahren. Und weißt du was? Eines Tages kam, ich könnte dir so viele Storys erzählen, was ich dort erlebt habe, kam der evangelische Chef von der Stadt, ich kann das heute erzählen, weil es nicht mehr ist, weil ich gar nicht mehr lebt, ich sage nicht, in welchem Jahr das war, kam er zu mir ins Büro und habe mich gefragt, was ich da mache. Ich habe das erzählt, hat das ganz gut aufgenommen, hat sich gefreut, dass da ein Österreicher kommt, nach Sachsen-Anhalt, ein Jahr lang dort lebt, 8 Monate davon jeden Tag 2 Veranstaltungen macht. Und ich habe gesehen, ich verkünde das Evangelium. Und dann, ein paar Monate später, ruft er mich an und sagt, ich soll doch zu ihm ins Büro kommen. Dann bin ich zu ihm ins Büro gekommen. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ich weiß das, was die Predigen stellen in der Bibel, hat er gesagt. Ich weiß das, was die Predigen stellen in der Bibel. Aber ich habe den klaren Auftrag meiner Obrigkeit. Ich darf Ihnen in dieser Stadt keine Plattform bieten. Ich habe eh gewusst, warum ich ständig verfolgt werde von den Zeitungen, von den Journalisten dort. Man wollte das nicht. Dass das reine, saubere, unreligiöse Evangelium gepredigt wird. Du musst es wissen, es sind Leiden damit verbunden. Anfechtungen, Angriffe, Verleumdungen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich verleumdet worden bin von den Zeitungen in Österreich. Ich habe die alle nur da, damit ich beweisen kann, was so religiöse Geister alles tun, wenn du das Evangelium predigst. Du weißt doch selbst, was mit Jesus passiert ist, was die Schriftgelehrten und Pharisäer mit ihm alles vorgehabt haben und vorgehabt hätten. Mehrmals wollten sie ihn töten, nur weil das Evangelium gebracht hat, der Messias. Schriftgelehrten und Pharisäer sind religiöse Leute. Die Welt ist nicht dein Feind, wenn du das Evangelium predigst. Die Welt wartet sehnsüchtig, Römer 8, 19, sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Deine Feinde sind die religiösen Leute. Und da sind Leiden damit verbunden. Okay? Paulus war mal ein religiöser Mensch. Und was hat er getan? Die Jünger Christi verfolgen. Dann ist selber einer geworden, dann ist er verfolgt worden. Wieder von den religiösen Leuten. Kannst du es nachlesen in deinem Buch? Du musst einfach mal begreifen, dass Religion mit Reich Gottes nichts zu tun hat und religiöse Leute nicht daran interessiert sind, dass Evangelium in Konsequenz gepredigt wird. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi. Die Kirche ergänzt sich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich diene der Kirche durch das Amt, das Gott mir übertragen hat, damit ich euch das Wort Gottes in seiner Fülle ganzheitlich verkündige. Jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbart. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Und was ist das Geheimnis? Doppelpunkt hier. Christus ist in euch. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in euch. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Ihn verkündigen wir, Vers 28, wir ermahnen jeden Menschen und belehren jeden mit aller Weisheit, um dadurch alle in der Gemeinschaft mit Christus vollkommen zu machen. Dafür kämpfe ich unter vielen Mühen, denn seine Kraft wirkt mit großer Macht in mir, hat Paulus gesagt. Freund, wir tun da weiter in der nächsten Stunde. Er fängt hier das Kapitel 2 an. Wir steigen hier noch mehr ein in der nächsten Stunde. Es ist so wichtig, dass wir das wissen. Das Geheimnis des Glaubens heißt Christus in mir. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Galater 2,20. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist der kybernetisch wirkungsvollste Punkt. Das ist das Thema, das die Menschen heutzutage hören müssen. Drum hammere ich so. Darum bin ich so konsequent in diesem Punkt. Der Teufel traut sich nicht heran, weil er weiß, bei mir hat er keine Chance. Ich lasse mich nicht mehr abbringen, nicht mehr verführen. Auch nicht mehr einschüchtern, nichts mehr. Einschüchterungs-E-Mails kannst du mir zwar schreiben, die interessieren mich aber nicht. Ich kriege keine mehr. Weil die Menschen, die mir wirklich zuhören, die wissen, dass das stimmt, was hier steht. Okay? Und die anderen sind so hungrig, dass sie mehr wissen möchten. Freunde, wir leben in hochinteressanten Zeiten. Wir leben in hochinteressanten Zeiten. Fürchte dich nicht. Weil egal, was da draußen vor sich geht, egal, was da draußen inszeniert wird, das ist sowas von unwichtig, was die Finsternis tut. Und Gott nutzt alles zum Besten. Was der Teufel als negativ eingefädelt wollte, hat Gott zum Besten gemacht, zum Guten geführt. Der Teufel liefert den Mist und Gott macht Dünger draus. Freund, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die aus Mist Dünger macht, dann wird der Herr dich wirklich führen. Und er wird dich dorthin führen, wo du hingehörst. Und er wird dir die Vollmacht, Autorität geben, die du brauchst, um diesen Auftrag auszuführen. Nichts wird dir unmöglich sein. So steht es geschrieben. Wir tun da weiter in der nächsten Stunde. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche. In Jesu Christi Namen. Amen.